So, es geht weiter mit dem Propheten Elia. Ich habe das überschrieben, das heutige Thema, das eigene Selbst oder das Ego muss leben. Protest! Es muss sterben! Also das heißt, ich predige heute über Elia und sein Kreuz und in diesem Zusammenhang auch, was uns betrifft, dass wir unser Kreuz aufnehmen sollen und Jesus nachfolgen sollen. Halleluja. Gut, also, das eigene Selbst muss sterben. Und das eigene Selbst ist nichts anderes als die alte Sündernatur, der alte Adam. Und ich sage es schon mal vorweg und ich werde es bestimmt nachher noch einmal sagen. Römer 6 sagt, dass wir uns im Glauben für mit Christus am Kreuz gestorben betrachten sollen. Er hat sich dort am Kreuz mit uns Sündern identifiziert. Er hat niemals selber gesündigt. Aber er hat sich als reiner und heiliger Mensch, er war nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Menschensohn. Und als Menschensohn, als Gott sowieso, war er rein und heilig und hat nicht gesündigt. Niemals. Und am Kreuz hat er sich mit dir und mit mir, mit uns Sündern identifiziert. Er wurde, was wir waren. Er hätte nicht sterben können. Wer keine Sünde hat und kein Sünder ist, kann nicht sterben. Und will auch nicht sterben. Ja, so, also. Er hat nicht nur unsere Sünden dort am Kreuz auf sich genommen. Wenn er nur die Sünden auf sich genommen hätte, wäre er voll bepackt gewesen und hätte die ganze Welt um sich herum gehabt. Die ganze Welt, ja, wäre auf ihn gewesen. Alle Sünden wären auf ihn gewesen, aber er wäre nicht gestorben. Denn er hat ja nicht gesündigt. Also da am Kreuz ist mehr passiert. Er hat dort sich mit dir, mit dem alten Adam, mit der Sündernatur identifiziert. Er wurde, was wir waren. Und jetzt lasst uns bitte kann jemand die Bibelworte an die Leinwand bringen? Ja, und zwar 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Ja, da steht, er, der Vater im Himmel, hat den, also Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Denn er hat den, sag es doch mal mit mir, das muss ich einprägen, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, wir betrachten uns für gestorben mit Christus am Kreuz. Der alte Sünder Bernhard Koch ist tot. Oh, es freut mich, dass ihr das ernst nehmt. Und dass ihr mich jetzt nur noch als neue Schöpfung seht. Amen. Denn wir sollen uns ja nicht mehr nach dem Alten, nach dem Fleisch betrachten, sondern im Glauben uns schon in Christus Jesus sehen, als die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und jetzt gibt es eine wunderbare Zusage. Und die lesen wir nicht nur an einer Stelle in der Bibel. Da heißt es, dass der Herr das Gebet der Gerechten erhört. Und wenn du dich als gerecht in Christus Jesus siehst, dann darfst du davon ausgehen, dass er dein Gebet erhört. Der Herr erhört das Gebet der Sünder nicht. Ja, also die Voraussetzung ist, dass ich mich im Glauben für gestorben mit Christus am Kreuz betrachte. So, und jetzt lasst uns mal lesen. Galater, Kapitel 2, Vers 19 und 20. Da heißt es, dass ich gestorben bin, das sagt der Apostel Paulus, dem Gesetz durch das Gesetz. Also, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Das Gesetz sagt, der Sünder muss sterben. Denn ich bin durchs Gesetz, das Gesetz verurteilt zum Tode, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Hallo. Du auch? Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Eine andere Bibelübersetzung sagt, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, nicht an den Sohn Gottes, sondern im Glauben des Sohnes Gottes. Das geht tiefer. Wenn ich das so nehme, wie es da steht, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, das bringt wieder eine Anforderung an mich. Ja, jetzt muss ich an den Sohn Gottes glauben, dass ich lebe. Aber wenn ich die tiefer gehende Übersetzung lese, ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes. Das heißt also, der Glaube Jesu Christi bestimmt mein Leben und nicht ich und mein Glaube. Ist das angekommen? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wer ist unser Glaube? Jesus ist unser Glaube. Ja, und er bewirkt, dass du glauben kannst, um in dem zu leben, was die neue Natur ausmacht. Die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Also, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, da ist eine Umwandlung geschehen. Das Alte ist gestorben und etwas Neues ist in der Auferstehung Jesu Christi in mir geboren worden, weil ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Weil ich glaube, dass Jesus Gott der Sohn ist, der Mensch wurde. Weil ich glaube, dass Jesus stellvertretend dort am Kreuz für mich gestorben ist. Deshalb bin ich aus Gott geboren worden, wurde eine neue Schöpfung, so wie es 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 sagt. Ich wurde eine neue Schöpfung und die neue Schöpfung ist der aus Gott geborene Geist in mir und der muss hervorkommen und den kann ich nicht mit meiner Seele hervorbringen. Dazu benötige ich Jesus selber und sein Glaube. Ich weiß doch gar nicht, wie ich mich gestalten soll in das Bild Jesu. Ja, indem ich mich besser kleide, indem ich mich anstrenge, in meiner Ehe ein guter Ehemann zu sein. Und wenn ich mich anstrenge, in meiner Ehe ein guter Ehemann zu sein und viel runtergeschluckt habe, irgendwann explodiert das. Und dann war es aus mit meiner Selbstheiligung, mit meiner Selbstvergutung. Also es gibt nicht nur gut Menschen, sondern es gibt auch gut Christen. Und die gut Christen, das sind jene, die sich versuchen, selber heilig zu gestalten. Ja? Jesus in uns, er bewirkt die Verwandlung in sein Bild durch den Heiligen Geist. Das lasst uns auch nochmal lesen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir betrachten Jesus, wir betrachten sein Wort. Und wenn wir Jesus und sein Wort betrachten, dann betrachten wir uns selber als neue Schöpfung. Dann betrachten wir, was wir geworden sind. Wir sind nicht Jesus geworden, aber wir sind Kinder Gottes geworden. Und Kinder Gottes sind vom Charakter her so wie Jesus. Und wir müssen den Charakter Jesu betrachten. Wir müssen Jesus betrachten. Weil wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Geist, der in uns geboren wurde, wie er ist. dann sind wir keine Selbstbetrachter und dann werden wir auch keine Selbstverwirklicher sein, sondern wir betrachten Jesus und Jesus kann sich dann durch uns verwirklichen. Ja, ich lebe doch nun nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Darum geht es. Also, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Von wem werden wir verändert? Vom Heiligen Geist. Also, Kreuz sagt, ich brauche nichts mehr tun. Gestorben mit Christus. Die neue Schöpfung muss hervorkommen. Das heißt jetzt nicht, du sollst dich ins Bett legen und nichts mehr tun, sondern wir sind in einem Prozess. Ja, und in diesem Prozess kommt die neue Schöpfung, Christus, in uns hervor. Und die alte Sündernatur verblasst mehr und mehr. Es ist wichtig, dass wir es wagen mit der Nachfolge Jesu und nicht sagen, oh, wenn ich jetzt was tue, dann falle ich und dann bin ich wieder daneben und dann sage ich wieder, ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, das kann passieren, aber dann siehst du die alte Natur und dann weißt du, wie es nicht zu gehen hat. Ja, also wenn wir in Aktion sind, ja, dann geschieht die Verwandlung. Wir tun Buße über das Alte, was nochmal hochgekommen ist, hier und da und dort. Ja, und lassen uns unsere Sünde vergeben. Und dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von dieser Sünde, von aller Ungerechtigkeit, die damit zusammenhängt. Und das Neue kommt hervor, die neue Schöpfung kommt hervor. Halleluja. Ja, wir stehen in dem Prozess der Verwandlung. Das Alte verblasst, wenn das Neue hervorkommt. Wenn das Neue hervorkommt, verblasst das Alte. Halleluja. So, okay. Also wir wissen, wir können uns nicht selber in das Bild Jesu verwandeln. Das macht der Heilige Geist. Und was wir diesbezüglich aber noch zu tun haben, das ist gerade das, was wir jetzt machen. Wir hören dem Wort Gottes zu. Ja, wir benötigen das Wort Gottes von außen. Und wir lesen das Wort Gottes. Und wir beten das Wort Gottes. Wir proklamieren das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes in unserem Mund. Wir sprechen es. Das Wort Gottes ist ein Feuer. Ja, Halleluja. So. Also, dem Heiligen Geist es überlassen und wir nehmen das Wort Gottes auf und der Heilige Geist arbeitet mit dem Wort Gottes in uns und gestaltet uns in das Bild Jesu. So, das ist wichtig. Ja, noch ein Gedanke zur Jüngerschaft. Verkündigt das Evangelium in aller Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. Und was meint Jüngerschaft? Jetzt fall nicht vom Stuhl. Jüngerschaft, wenn ich dich jüngern soll, dann heißt das nichts anderes, ich soll dich in den Tod der alten Natur führen. Amen. Ja, und dann komme ich und will deine alte Natur mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz zusammenführen. Oh, bitte nicht. Okay, gut, ich möchte ja möglichst unter der Führung des Heiligen Geistes sein und nicht dich verändern wollen. Wisst ihr, Seelsorge kann dahin ausufern, dass der Seelsorger den Seelsorgesuchenden verändern will. Und wohinein verändert er ihn? In sein eigenes Bild oder wo er gerade in Christus steht. Ne? So, mein Seelsorger soll der Heilige Geist sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Seelsorge mehr machen sollen. Seelsorge ist ja nichts anderes, als das Wort Gottes dem anderen nahe zu bringen, seiner Seele nahe zu bringen. Und wenn er gesündigt hat und seine Sünde bekennt, dass wir ihm seine Sünde vergeben, weil Jesus die Sünde vergeben hat und für ihn beten, dass das Blut Jesu Christi ihn reinigt und dass er neu gefüllt wird. Ja, aber wenn ich dich erziehen will, dann will ich dich nach meinem Bild erziehen. Der Erzieher ist der Heilige Geist. Amen. Er ist der Lehrer in dir. Er führt dich in alle Wahrheit. Ich gebe Informationen weiter, Zusammenhänge, die ich erkannt habe. Ja, aber wenn der Heilige Geist dich nicht in dir lehrt, was das bedeutet, wenn ich richtig gelehrt habe, dann wirst du es nicht verstehen. Der Heilige Geist ist dein Lehrer in dir. Okay, Jüngerschaft heißt die Sündennatur in den Tod führen. Gestorben mit Christus am Kreuz. So, Elias Weg zur Selbstentäußerung. Elia als Prophet hat prophezeit, dass es nicht regnen wird, hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat für Regen gebetet und der Regen kam, lief vor dem Wagen des Königs Ahab ungefähr 20 bis 30 Kilometer vorher. Und dann war er als Bogen, der gespannt war und seine Pfeile abgeschossen hat, entspannt. Und dann kam er nach Jezreel, in die Stadt der Residenz des Königs Ahab von Israel. Und Isabel ließ ihm sagen, was du meinen Propheten angetan hast, das wirst du morgen erleben. Morgen wird dein Kopf ab sein. Und Elia bekam Angst und er floh mit seinem Diener eine Tagereise in den Süden von Israel Richtung Eilat. Und dann ließ er seinen Diener zurück und dann lief er weiter und tiefer in die Wüste. Und da gab es einen Baum, Wacholderbaum, und er legte sich darunter und sagte zu Gott, es ist genug, nun nimm meine Seele von mir, mit anderen Worten, bring mich um. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er hat gedacht, er wäre besser als seine Väter. Er hat großartige Dinge getan, das kann man nicht einfach nur so. Und er hat vergessen, dass es im Grunde Gott war, der das vollbracht hat. Er dachte, weil er so ein guter Mensch ist, konnte er das alles vollbringen. Nein, er musste erkennen, dass er nicht besser ist als seine Väter. Im Jakobusbrief heißt es, Elia war ein Mensch, so wie du und ich. Und er hat gebetet, ein ernstliches Gebet gebetet und der Regen kam. So, und er musste erkennen, seine alte Natur ist so wie die Natur seiner Väter. Es ist eine Sündernatur. Und Angst, sich der Angst hingeben, ist Sünde. Angst ist Sünde? In Gott ist keine Angst. Es ist nur einer sündlos, das ist Gott. Und sein Sohn Jesus. Und Jesus hatte keine Angst. Und wer keine Angst hat, kann auch keine Angst geben. Und in uns, wir werden umgestaltet, aber da sind noch Felder oder Gebiete, die der Feind noch im Besitz hat. Und besonders zur Corona-Zeit, ja, ich war nicht der Held, jedenfalls innerlich nicht. Ja, die Ängste kamen, was wird, was geschieht da. Aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes war ich im Widerstand gegen die Krankheit und gegen die Maßnahmen und gegen das, was da inszeniert wurde weltweit. Ja, und wir als Gemeinde konnten stehen und ich hatte die Stimmung, da sind zwar Ängste in mir, aber ich darf mich diesen Ängsten nicht hingeben, ich widerstehe diesen Ängsten, die sind nicht von Gott. Wenn ich nicht jetzt stehe, wann dann? Ja, wann dann? Und ich klopfe mir nicht selber auf die Schulter, Ich habe diese Prüfung, habe ich schon mal gesagt, nicht mit Bravour bestanden, aber ich habe sie bestanden. Mit 4 in der Schule besteht man noch die Klassenarbeit. Halleluja. Ich war immer so jemand, der Volksschule mit gerade so mit 4 bestanden habe. Ich wurde dann Büromaschinenmechaniker und ich habe Theorie und Praxis, alles beides, gerade so mit 4 bestanden. Und dann wurde ich gläubig an Jesus und dann habe ich die mittlere Reife nachgeholt. Ich habe es gerade so mit 4 im Durchschnitt bestanden. Dann habe ich Fachabitur Richtung Sozialpädagogik nachgeholt. Ich habe so ungefähr gerade alles so mit 4 bestanden. Aber bestanden ist bestanden. Und dann war ich auf der Fachhochschule in Hannover Richtung Sozialpädagogik. Und meine Arbeit, die habe ich mit 2 bestanden. Arbeit, Hochschulabschluss, ne? Arbeit habe ich mit 2 bestanden. Und während der ganzen Zeit habe ich mich nicht so sehr mit den Themen beschäftigt, die da gelehrt wurden, sondern mit der Bibel und mit Büchern, die etwas auch über Psychologie sagten. Da gab es ein wunderbares Buch von Dr. Wolfhard Magis, der hat in Berlin eine Gemeinde gegründet und leider gibt es diese Bücher nicht mehr. Der war auch Psychotherapeut, der war Internist. Und Heilung durch sein Wort. Ja, Band 1 und Band 2. Und er sprach darüber, wie unsere Seele geheilt wird. Durch das Wort Gottes. Ja, und hat über Geist, Seele und Leib tiefgehend gesprochen. Und all sowas habe ich dann in meiner Abschlussarbeit angeführt. Ja, und meine Abschlussarbeit hieß Arten der Liebe. Ja, die Liebe Gottes, Agape, die seelische Liebe, Liebe zur Frau, Eros, die Liebe der, ich weiß alle Ausdrücke jetzt nicht mehr im Griechischen, Philio, Bruderliebe, ist auch eine seelische Liebe, ja. Und natürlich die körperliche Liebe und wo Ausartungen der Liebe hinführen und so. Und dass die einzig wahre Liebe, die Liebe Gottes ist, im Griechischen Agape, so spreche ich das Wort aus. Andere sagen Agape, ja. Okay, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Gut, okay. Es ist wichtig, dass wir dem Feind Widerstand entgegenbringen und Elia hat keinen Widerstand der Angst entgegengebracht. Ist geflohen. Und weil er geflohen ist und ganz Israel wusste, er ist doch nicht dieser großartige Prophet, er hat große Dinge getan, dort auf dem Karmel. Ja. Aber er ist geflohen, er ist ein Mensch wie wir. Was haben wir von dem zu erwarten? Und er hat eine Erweckung gebracht dort auf dem Karmel. Das Volk Israel wandte sich wieder Gott zu. Aber er konnte kein Reformator sein. Er konnte das Volk nicht in Form bringen, in die Form, in die Gott das Volk Israel formen wollte. Reformator konnte er nicht sein. So, und er wusste das. Er hatte gefehlt. Und er wusste das. Und wir wissen, ja, so mancher Politiker, den sie abservieren wollen, ja, dem wird irgendetwas untergeschoben oder etwas, eine kleine politische Sünde und dann wird er beiseite gebracht. Ne? Nicht umgebracht, aber das geschieht zwar auch in einigen Ländern. Okay, aber auch von Gott aus betrachtet, dieser Fehler war so gravierend, dass er nicht mehr länger das sein konnte, wo Gott ihn zu berufen hat. So, und um es kurz zu machen, lasst uns jetzt mal 1. Könige Kapitel 19, Vers 19 bis 21 lesen. Elia sollte, nachdem er gestärkt worden war in der Wüste, mit aufgrund dieser Kraft der Speise, die er zu sich genommen hatte, zum Berg Horeb gehen. Und da hatte er eine Begegnung mit Gott. Und Gott sagte zu ihm, das will ich, bevor wir das gleich noch lesen, er sollte Hazael zum König von Syrien salben, Jehu zum König von Israel berufen und Elisa zum Propheten an seiner Stadt salben. Elisa zum Propheten an seiner Stadt salben. Das heißt also, Elisa sollte das Werk fortführen. So, und Elia ging von dort weg, also vom Horeb, da habe ich ja das letzte Mal darüber gesprochen, und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. So, was ihm am schwersten fiel, das tat Elia zuerst. So wie Ben-Hadad nicht mehr König von Syrien bleiben sollte, so wie Ahab nicht mehr König von Israel sein durfte, so sollte er selber nicht mehr Prophet sein. Er musste sich selber absetzen und an seiner Stelle Elisa zum Propheten salben. Abgesetzt. Elia war abgesetzt. Kannst du dir das vorstellen, abgesetzt zu sein? Nicht mehr das machen können, wozu man zuvor beauftragt worden ist. Ja, aber Elia tat, was Gott gesagt hatte. Elia war in der Erziehungsschule Gottes. Das war Jüngerschaft. Gott führte Elia in den Tod seiner selbst, seines Egos. Elia war so einer, der unbedingt den Willen Gottes tun wollte und auch den Willen Gottes tat, egal, ob es ihm wehtat oder nicht. Also das war Elias seine Stärke. Ja, Elias Stärke war nicht, dass er seine Sünde bekannte. Das war nicht seine Stärke. Gott fragte, was machst du hier? Und er, ich habe gestritten für dich und ich bin allein übrig geblieben und mit der Stimmung, es ist doch eigentlich ein kleines gewesen, dass ich geflohen bin. Ich war doch ganz alleine übrig geblieben, aber Gott sagte ihm dann, ey, da waren noch 7000 andere. Die waren nicht so wie du. Ja, die haben sich versteckt, aber die sind übrig geblieben. Elia, du warst gehorsam. Und Gott sagte, geh jetzt und tu, was ich dir gesagt habe. Gott war nicht zufrieden mit ihm. Ja, er hatte seine Sünde nicht bekannt. Er hatte eine Ausrede. Er hat es übertüncht mit, Herr, ich habe geeifert für dich. Und ich bin alleine übrig geblieben. Okay. Ja, er sollte sich selber sterben. Warum? Weil er dachte, er wäre besser als seine Väter. Wisst ihr, was mir vor Augen gekommen ist? Je länger ich in der Nachfolge Jesu bin, dass an meiner alten Natur, der Sündernatur, nichts Gutes ist. Auch wenn sie es oftmals versteht, als Guter hervorzukommen, als guter Christ. Da ist nichts Gutes. Also im Grunde, wenn ich beständig nach der alten Natur leben würde, dann würde ich aus dem Sündenbekennen nicht herauskommen. Ja, so und von daher oftmals sage ich Herr pauschal, da meine alte Natur, da ist nichts Gutes. Selbst wenn sie Gutes hervorbringt, ist das Gute nicht gut, weil es nicht nach deinem Willen war. weil es nicht nach deinem Willen war. Ja? Ich will was Gutes tun und will irgendwo helfen und ich helfe. Und Gott sagte, das war gar nicht dein Auftrag. Ich wollte, dass du dort bist und das tust. Versteht ihr? Es geht darum, den Willen Gottes zu tun, im Willen Gottes zu sein. Und nur die neue Natur kann entsprechend des Willens Gottes wirksam sein. Okay, die alte Natur ist mit Christus am Kreuz gestorben. Die verblasst und die neue kommt hervor. Die neue ist Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und ich wundere mich manchmal, dass ich Gerechtigkeit gewirkt habe. Und das kam nicht aus meiner alten Natur, sondern das war Christus, der in mir ist, gewirkt durch den Heiligen Geist. Also, er kam in den Sterbeprozess, weil er dachte, er wäre besser als seine Väter. Und er hatte vor Gott keine Einsicht gezeigt. Er hat sich selbst bejammert. Ich dachte, ich wäre besser als meine Väter. Und jetzt, ich bin geflohen. Ich bin nicht besser als meine Väter. Gott, bring mich um. Nimm meine Seele von mir. Heißt doch nichts anderes. Gott, bring mich um. Also, ich gehe nicht so weit, mich selber umzubringen. Das musst schon du tun. Ja, das ist die richtige Haltung. Ja, also Selbstmord ist Mord, ne? Nur einer darf unser Leben zu sich nehmen. Und das ist der allmächtige, lebendige Gott. Ja, meine Zeit steht nicht in meiner Hand, seine Zeit steht in seiner Hand. Also von daher lasse ich nicht in meiner Hand lesen. Wende dich an die Hand Gottes, wenn du wissen willst, was mein Leben betrifft. Ja? In 1. Korinther 11, Vers 31 und Vers 32 heißt es, wer sich selber richtet, der wird nicht gerichtet werden. Wer aber von Gott gerichtet wird, ja, oder Gott richtet, damit die Person nicht samt der Welt verloren geht. Und Gott hat Elia gerichtet. Für Elia war die Zeit der Selbstentäußerung angebrochen. Es war für ihn bestimmt keine leichte Zeit. Wie hatte er gebetet? 1. Könige 18, Vers 36. Herr, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Willen getan habe. Elia hatte die Stimmung zu der Zeit, obwohl er sagte, ja, Herr, du warst es, aber er hatte die Stimmung zu der Zeit, ich und Gott. Diese Stimmung hatte ich, nachdem ich gläubig wurde an Jesus und begeistert war von Jesus und ihn so erlebt habe, so stark, so, ja, Jesus, ich will für dich wirken. Ich nehme für dich die Welt ein. Ja, ich wirke für dich. Und dann ging ich ans Werk. Ja, und Evangelisation hier, Evangelisation da. Und zu den Diskotheken gefahren. Gott hat das alles gesegnet. Das war nicht das Problem, dahin zu gehen und Jesus zu verkündigen. Da war er mit mir. Aber ich hatte die Stimmung, ich und Gott. Ich und Gott. Kennst du das? Besonders am Anfang, ne? Und im Laufe der Zeit mit Christus gestorben und dann irgendwann merkt man, es ist genau andersherum. Gott und ich. Gott und ich. Also nicht, ich ziehe los und Jesus, du musst mir nachziehen, sondern er zieht voran und ich folge ihm. Und Das meint mit Christus gekreuzigt sein. Der Tod des eigenen Ich. Ja, nicht ich lebe, sondern Christus Jesus lebt in mir. Halleluja. Gott segnete ihn, obwohl er die Stimmung hatte, ich und Gott. Ja, selbst zurücktreten und Gottes Willen zur Geltung kommen zu lassen, ist für uns nicht leicht. Also selbst zurückzutreten und Gottes Willen zur Geltung kommen zu lassen, ist für uns nicht leicht. Und das war auch für Elia nicht leicht. Wir treten dann dagegen aus. Und Jesus hat von zwei Söhnen eines Vaters berichtet. Ja, da war der Vater und der sagte, geh in den Weinberg von uns und arbeite darin. Und der Sohn sagte, ja, das tue ich. Und der andere sagte, der war so wie ich, nein, das tue ich nicht. Und der gesagt hat, das tue ich, der tat es nicht. Und der gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Der besann sich und ging dann in den Weinberg und arbeitete. Ja, da sagt mir jemand, was ich tun soll. Um den loszuwerden und den zu beruhigen, sage ich dem, ja, ich mache das. Und dann wird alles getan, um das, naja, es kam dies dazwischen, das dazwischen, jenes dazwischen. Und dann hatte ich keine Zeit mehr, das zu tun. So ist der eine Sohn. Und der andere, der besinnt sich und geht und macht. Und Elia war so einer, der das nicht wollte. Der wollte nicht Elisa an seiner Stadt zum Propheten salben, an seiner Stadt zum Reformator salben. Aber er machte es. Nun wird nicht gesagt, dass Elia gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Nein, das, so war Elia nicht. Er sagte, ich mache es und er tat es. Und das war die Größe von Elia. Und das war die Stärke von Elia. Was habe ich mir notiert? Ah ja, König Saul. Lasst uns den ganz kurz betrachten. König Saul wurde durch den Propheten Samuel zum König über Israel gesalbt. Und er war in dieser Salbung großartig und hatte für Israel und mit Israel Siege errungen über die Feinde. Und er tat Dinge, er war nicht gehorsam, tat nicht, was Gott ihm gesagt hatte, ging nach seinem eigenen Willen und der Prophet Samuel kam, dass er seine Königswürde dadurch verloren hat und dass Gott sich einen anderen erwählt hat, der König über Israel sein soll. Und das war David. Und Samuel salbte den David schon als König, aber es dauerte noch viele Jahre, bis David dann seine Königswürde bekam oder als König öffentlich sein konnte. Und Saul wusste das und er wollte nicht zurücktreten. Wäre er zurückgetreten, hätte er bestimmt eine großartige Position unter König David bekommen und sein Sohn auch. Aber er wollte nicht zurücktreten. Ja, er wollte nicht im übertragenen Sinn, sich mit Christus am Kreuz für gestorben betrachten. Elia hat es gemacht. Ja, und Elia war dann der Ausbilder von Elisa und von den Propheten, die übrig geblieben waren. Ja, Halleluja. So, und was geschah mit König Saul? Die Philister griffen an, es war Krieg zwischen Israel und den Philistern und weil König Saul nicht in die Hände der Philister fallen wollte, er wusste, ich habe keine Chance, sagte er zu seinem Waffenträger, töte mich. Und er wollte das nicht. Und dann hat Saul sich selber ins Schwert gestürzt. Das ist dabei herausgekommen. Ja, wer sich nicht mit Christus für gestorben am Kreuz betrachten will, wird dahin geführt, Ja, der wird gerichtet, damit er nicht samt der Welt verloren geht. Und dieser Tod mit Christus am Kreuz ist dann sehr schmerzhaft. Dann war noch dort der Johannes der Täufer zu einem späteren Zeitpunkt. Er sagte in Johannes 3,30, er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und nachdem Johannes der Täufer Jesus im Jordan getauft hatte, war sein Dienst beendet. Sein Dienst war vorbei. Er wurde nicht mehr benötigt. Jesus war getauft und zog umher. Und Jesus sollte gesehen werden und nicht mehr Johannes der Täufer. Ja, musste er deshalb ins Gefängnis und dann etwas später geholt werden, damit sein Kopf abgeschlagen wird? Johannes der Täufer trat nicht ab. Sein Dienst war vorbei. Jesus war an seiner Stelle. Und weil er nicht selber abtrat, wurde sein Haupt abgeschlagen. Ne? Darüber muss man mal nachdenken. Hätte er gesagt, so, jetzt ist mein Dienst vorbei, ich weiß das, der wusste das bestimmt. Ich folge jetzt Jesus nach. Jesus hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Johannes, tauf weiter. Hätte er nicht gesagt. Davon gehe ich aus, nach meinem Einblick in das Wort Gottes. Er und seine Jünger hätten Jesus nachfolgen sollen. Die wären dann nicht an vorderster Front mit Jesus gewesen, ja, vielleicht 10. Reihe, aber sie wären Jesus nachgefolgt. Für jeden Jünger Jesu gilt: Jesus an meiner Statt. Nicht ich und Jesus, sondern Jesus und ich. Da sollen wir hingeführt werden. Jesus an meiner Statt. An dieser Stelle lasst uns noch mal schauen, was der Kolosserbrief sagt. Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Da heißt es, wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn Jesus zuerst ist, dann offenbart er sich durch dich. Und dann wirst du mit ihm offenbar, dann kommst du. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten und wir sind ihm Nachgeborene. Er ist die Nummer eins. Und es hat mal jemand gesagt, und hinter der Nummer eins kommen die Nullen. Ja, vom alten Wesen her, ja, wir können gar nichts mitbringen, gar nichts dazu tun, um hinter Jesus zu sein. Aber jede Null hinter Jesus, hinter die Nummer eins, jede Null, die sich hinter Jesus stellt, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde, 10 Milliarden, 100 Milliarden, dann kommen die Billionen und dann die Trillionen. Also, du machst Jesus wertvoller. Halleluja. Er ist nicht nur die Eins, sondern er ist auch die Zehn, die Hundert, die Tausend. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen ihm folgen und dadurch ihn groß machen. Wir sollen ihn groß machen. Und zwar nicht als Null, sondern durch Christus in uns. Im Grunde durch den Heiligen Geist. Ja, Elisa war gehorsam. Elia tat diesen Schritt hinter Jesus im übertragenen Sinn. Er stellte sich hinter Jesus. Er tat, was Jesus wollte. Das war sein Kreuz. Er gehorchte dem Willen Gottes. Wenn wir wie Elia unsere Sünde nicht einsehen wollen, dann sollten wir unbedingt oder wenigstens Gottes Willen tun. Natürlich ist es Gottes Wille, dass wir unsere Sünde bekennen. Und er hat es ja, also ich glaube, er hat die Prüfung da nicht bestanden mit 5 oder 6, was Sündenbekenntnis betrifft. So lese ich die Schrift, ja, so lese ich das. Ja, und wohin führte den Elia sein Gehorsam? Wohin? In das Grab? Er wurde von einem Feuerwagen abgeholt. Er fuhr auf in den Himmel. Halleluja. Saul wurde geköpft dann, nachdem er sich selber umgebracht hatte und kam ins Grab. Der Prophet Johannes der Täufer wurde geköpft und wurde ins Grab gelegt. Und wenn ich diesbezüglich nochmal die Bibel durchlesen würde, dann würde ich da noch andere entdecken, die ihren Lauf nicht entsprechend des Gestorbenseins mit Christus am Kreuz vollendet haben. Das heißt dann nicht, dass du verloren gehst, aber wir wollen doch Richtung Himmelfahrt. Ja, und deshalb ist es wichtig, den Herrn zu fragen, was ist jetzt dran? Was soll ich tun? Dies, das oder jenes. Und wenn du mir nicht sagst, was ich tun soll, entweder gehe ich dann gut dünken vor oder ich mache gar nichts von diesen 3 Möglichkeiten und lese erstmal ein gutes christliches Buch oder die Bibel. Was soll ich tun? So, da gab es eine schmutzige Stelle bei uns im Bad und ich in der Ecke hinten, wo man nicht so hinguckt. Und ich bete ja oft: Herr, zeig du mir, was ich wann tun soll. Und dann plötzlich hatte ich diese nicht gleich zu sehende schmutzige Stelle im Bad vor Augen. Und dann wusste ich, das ist jetzt dran. Und immer wenn ich da um die Ecke gucke, da glänzt das da. Bitte? Nö, das interessiert gar nicht. Es kommt ein Glanz. Wo sauber gemacht wird, da ist dann ein Glanz. Ja, versteht ihr, es geht, Herr, was soll ich tun? Was soll ich wann tun? Was ist wann dran? Ich will nicht irgendetwas machen. Bitte hilf mir doch, das zu sehen. Zeig es mir doch. Ich will in dem sein, was der Heilige Geist macht, nicht nur sonntags früh, wenn ich predige, sondern im Alltag. Ich möchte von dir geführt werden, dass ich in dem gesehen werde, was du machst. Ja, natürlich. Wenn er dann zeigt, die Toilette müsste mal wieder geputzt werden oder in der Gemeinde. Ja, also ich finde das wunderbar, wie das hier funktioniert mit dem Saubermachen. Ja, und den Müll bringe ich ja selber mit der Mülltonne dann immer montags an die Straße. Also von daher bin ich auch mit beim praktischen Dienst mit dabei. Ja, Halleluja. Also, ja, es ist wichtig zu tun, ja, auch was der Herr einen vor die Füße gibt. Ne? Das steht ja in einer Bibelstelle. Ja, wenn du siehst, Gutes zu tun, dann tu es. Dann ist das für dich, der du an Jesus glaubst, bestimmt vom Heiligen Geist dir vor die Füße gesetzt worden. Also, wohin führte Elia sein Gehorsam? Zur Himmelfahrt. Er wurde in einem feurigen Wagen in den Himmel transportiert. Er starb nicht. Er wurde nicht begraben. So, Elia machte Elisa zum Propheten an seiner Stelle, an seiner Stadt. Elia musste den Elisa suchen. Elisa. Wie würden wir an Elias Stelle vorgehen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Würden wir alles versuchen, ihn zu finden? Da ist jemand, der soll meinen Platz einnehmen. Und ich habe da noch einen Job, ich soll an der Stelle von König Ben-Hadad von Syrien den Hazael salben und den Ahab anstelle des Königs von Israel, zu der Zeit als dann Ahab, habe ich gesagt, Jehu, nicht Ahab, Jehu. Zu der Zeit war Ahab schon gar nicht mehr König, er war schon tot. Ja. Und dann ist vorbei, habe keine anderen Aufträge gekriegt. Also ich muss das hinauszögern mit Elisa zum Propheten an meiner Stadt. Gott sagte an dritter Stelle, dass er das tun sollte. Und er ging sofort los, um das, was ihn am meisten wehtat, hinter sich zu bringen. Elia musste den Elisa suchen. Elia verleugnete sich selbst und salbte Elisa zum Propheten an seiner Stadt. Jesus an meiner Stelle. Kannst du das auch sagen? Jesus an meiner Stelle? Willst du das? Willst du das wirklich? Jesus an meiner Stelle. Jesus an meiner Stelle. Amen. Elia leistete die schwere Arbeit zuerst, obwohl ihm dieser Auftrag von Gott, Elisa an seiner Stadt zum Propheten zu berufen, an dritter Stelle gesagt wurde. Es hat mal jemand geschrieben und fragte, wie oft haben wir es schon anders gemacht, bis endlich zu der unangenehmen und unbequemen Arbeit keine Zeit mehr blieb. Und dann sagten wir aufatmend, ich würde ja auch noch gern das tun, aber es ist keine Zeit mehr. Jetzt kann ich den Leuten nicht mehr kommen. Kennt ihr sowas? Ich erinnere mich jetzt nicht an sowas. Aber ich bin nicht besser als meine Väter. Vom Sünder Adam her. Aber durch Christus in mir bin ich besser als meine Väter. Weil Christus in mir ist aus Gott geboren und somit ist Gott mein Vater. Und von daher, die Kinder des Vaters im Himmel sind so, wie der Vater ist. Nur es muss noch offenbar werden. Ne? Also, wir sind so, wie unser Vater im Himmel ist. Lasst uns Jesus betrachten, der war so und ist so und wird es immer so sein, wie der Vater ist. Er ist nicht besser als der Vater im Himmel. Aber der Vater im Himmel hat keine Sünde. So, und eines Tages wirst du sagen können, ich bin so, wie Jesus ist. Im Geist kannst du das heute schon sagen. Aber wenn du das jemand anderen sagst, in Rintelnaufer Straße, ich bin so, wie Jesus ist. Ne, die hab mich Liebjacke, kommt dann irgendwann, wird mir dann angezogen. Aber du kannst sagen, danke Vater, ja, ich bin dein Kind und dass das Neugeborene, Christus in mir, so ist, wie Jesus ist. Und von daher bin ich so, wie Jesus ist. Unter uns können wir das schon mal so sagen. Und dann kommt noch dazu, der Apostel Johannes sagt, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, dass wir uns nicht mehr nach dem Alten, nach dem Fleisch, nach der Sündernatur betrachten sollen. Du bist so, wie Jesus ist. Du bist so, wie Jesus ist. Also du kannst dich jetzt darauf beziehen. Du bist so, wie Jesus ist. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17 bitte. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17. Da heißt es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. So sind auch wir in dieser Welt. Das ist die ist Christus in uns. Meine Seele braucht noch Veränderung. Und der Körper reagiert immer mit der Seele mit. Aber vom Geist her, du bist so, wie Jesus ist. Du bist so in dieser Welt, wie Jesus ist. Das muss man erstmal wechseln können, ne? Ja, und damit das offenbar wird, wirst du in Jüngerschaft geführt. Und was sagt dich über Jüngerschaft? Wir werden in den Tod Christi geführt. Ich bin gestorben mit Christus am Kreuz. Ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. So, Elia ging auf Elisa zu und warf seinen Prophetenmantel über ihn. Ach so, nebenbei gesagt, das ist eigentlich die Hauptbotschaft, die ich jetzt nebenbei sage. Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Der Vater an meiner Stadt, so wie wir sagen, Jesus an meiner Stadt, sagte Jesus, der Vater an meiner Stadt. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich mache nichts aus eigenem heraus. Ich spreche nur das, was ich meinen Vater reden höre. Der Vater an meiner Stadt. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er tat, was der Vater ihm sagte. Und das geht bis zu uns. Jesus sagte, der Vater an meiner Stadt. Wir sagen, Jesus an meiner Stadt. Und dann geht es noch weiter. Karin an meiner Stadt. Du an meiner Stadt. Ordnet euch einander unter. So, und das wäre dann die höhere Schulung. Ne? Du an meiner Stadt. Aber das war bei Elia so. Elisa an seiner Stadt. So, er ging auf Elisa zu und warf seinen Prophetenmantel über ihn. Der Mantel symbolisiert die Salbung eines Propheten. Jesus warf seinen Mantel der Gotteskindschaft über uns. Er salbte uns mit dem Heiligen Geist. Und was bewirkt die Salbung? Nachfolge. Zuerst einmal Nachfolge in den Tod Christi am Kreuz. Und was bewirkt der Heilige Geist? Die Auferstehung. Jesus an meiner Stadt. Ich bin gestorben mit Christus. Jesus an meiner Stadt. Folgen wir Jesus, lernen wir von ihm und die Salbung wird wirksam. Elia verleugnete sein Eigenleben, sein Ich bin der Prophetleben. Der hatte eine ganz große Meinung von sich, nachdem er Feuer vom Himmel gebeten hatte, nachdem er die 450 Lügenpropheten geköpft hatte, nachdem er um Regen gebeten hat und Regen vom Himmel gefallen ist, nachdem er dem König, der in seinem Wagen nach Israel fuhr, vor ihm vorhergelaufen ist. Elia war der großartige Prophet. Und natürlich, die meisten Christen nehmen sich Elia zum Vorbild, weil er so großartige Dinge getan hat. Und vergessen, dass Elia nur ein Mensch war, wie wir, wie jeder von uns. Und dass er aufgrund von Angst zurücktreten musste, weil er geflohen war. Und ganz Israel wusste, Elia ist geflohen. Elia ist nicht besser als unsere Väter. Und das wird oft in Bezug zu Elia vergessen. Aber ich mag Elia trotzdem. Halleluja. So. So, und jetzt habe ich hier Bibelstellen, Philipper 2. Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ja, und andere Bibelstellen, die schenken wir uns jetzt. Die lesen wir in der fortwährenden Bibellese. Da werden wir dann dran erinnert, dass Elia sich selbst verleugnet hat und Elisa an seiner Stelle zum Propheten gesalbt hat. Aber ein Wort ist wichtig, das ist Matthäus 16, Vers 24 und 25. Matthäus 16, Vers 24 und 25. Ich hoffe, dass es das ist. Ich habe mir nur die Bibelstelle aufgeschrieben. Matthäus 16, 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, ich bin's, Jesus, ich und Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, Jesus und ich, der wird es finden. Ja, und ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich habe das Kreuz auf mich genommen. Ich sage vor Gott, ich will mit Christus für gestorben sein. Ich nehme das im Glauben an, dass ich mit Christus am Kreuz gestorben bin. Mehr kann ich eigentlich nicht machen. Ich bejahe es, ich proklamiere es, ich sage es. Damit sage ich vor Gott, ja, ich anerkenne, was Jesus dort am Kreuz vollbracht hat. Und indem ich das sage, will ich mein Leben nicht erhalten. Ich bekunde, ich habe es verloren, dort mit Christus am Kreuz. Und weil ich es verloren habe, um Jesu willen, werde ich das Leben finden. Ja? Okay. Das Kreuz Jesu ist für uns ein Segenskreuz. Er starb stellvertretend dort am Kreuz, damit ich lebe. Er wurde arm, er entäußerte sich selbst und starb stellvertretend am Kreuz. Was bedeutet das, zu sterben? Ist man dann noch reich? Hat man da noch Leben? Hat man da noch Besitz? Ich kann mir hier so viel Geld auf Erden zusammenscheffeln, wie es mir gelingt. Wie wird das gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen? Ich kann es nicht mitnehmen. Und das Leben vergeht so schnell. Ja, in meinen 30ern, da dachte ich, ich habe noch so viel Zeit. Ich kann mich erstmal ausruhen und langsam alles angehen lassen. Und auf einmal meine 60er Jahre, die rutschten einfach nur so weg. Und dieses Jahr werde ich schon 73. Und also ich habe keinen Gedanken mehr an Urlaub machen. Ich habe noch so viel vor Augen, was von Jesus ist, was ich noch tun möchte, wo ich motiviert bin, das zu vollbringen. In jungen Jahren, Urlaub, in Deutschland regnet es immer. Wir müssen hier weg. Und wenn es nur für 3 Wochen ist, wir müssen hier weg. Mit den 30ern, 40ern noch genauso, 50ern, naja. Es wurde schon enger. Da haben wir so viele schöne Prophetien bekommen. Wie sollen die denn verwirklicht werden? Die Zeit, weg ist sie. Also, nutz die Zeit und diene Jesus. Ja, wenn du das tust, dann verlierst du dein Leben. Aber du wirst es finden, das wahre Leben in Christus Jesus. Du wirst es finden. Diene Jesus. Sag ihm: Herr, ich möchte dir dienen. Ich möchte dir dienstbar folgen. Ich möchte mithelfen, dass das Werk gelingt. und all die kleinen Dienste hier in der Gemeinde, die getan werden, und die etwas größeren, die noch größeren Dienste, die tragen dazu bei, dass das Größere hervorkommen kann und dass wir gemeinsam dann evangelisieren können, dass wir gemeinsam Menschen zu Jüngern machen können. Ich habe mit ganz kleinen Diensten 1974, nachdem ich gläubig wurde an Jesus, angefangen. Ich habe mir, was ich vor Augen hatte und glaubte, dass Jesus mir das gesagt hat, was ich nicht dann sofort ausführen konnte, habe ich mir niedergeschrieben, damit ich es nicht vergesse, dass ich es dann tue. Und irgendwann hatte ich so eine Ablage mit Erledigungen, die ich da drauf... Und ich habe die Erledigungen durchgeführt, wo ich wusste, es ist von Jesus, dass ich das tun sollte. Und das wurde immer mehr. Und dann irgendwann wurde die Gemeinschaft, wir sind ja mit einem ganz kleinen Hauskreis gestartet, dieser ganz kleine Hauskreis wurde irgendwann zur Hauskirche und irgendwann in den 80er Jahren sind wir in die Öffentlichkeit gegangen, inmitten der Stadt. Und die Arbeit wuchs und wuchs und Menschen kamen dazu und eines Tages hatte ich das verstanden mit der Gemeinschaft, mit dem Heiligen Geist und die Aufgaben wurden noch mehr und irgendwann, es tut mir heute noch weh, ja, kam Thomas zu mir und sagte, er hat den Wunsch in seinem Herzen und er glaubt, dass das von Jesus ist, mir und somit der Gemeinde zu dienen. Und dann konnten wir ihn einstellen, die Gelder kamen dafür und ich hatte einen Gehilfen und ich hatte andere, die in der Gemeinde waren, die mithalfen und die Gemeinde wuchs und wir konnten einen Buchverlag starten, wir konnten Konferenzen, prophetische Konferenzen haben und 2000 war es, glaube ich, hatten wir ungefähr 800 Leute in der Kreissporthalle hier in Rinteln, apostolische Konferenzen. Das nächste Jahr hatten wir in der Kreissporthalle vielleicht 700, die da zusammenkamen. Ja, und wir machten Reisen in viele Länder und verkündigten Gottes Wort in Gemeinden in den USA, in Idaho, in Alaska, Washington State, Oregon, Kalifornien, Missouri, Oklahoma, Texas, Florida, North Carolina, Connecticut. Ich wollte nur sagen, dass wir in so vielen Staaten in den USA waren, das waren keine großen Gemeinden, aber wir konnten das Evangelium, das Wort Gottes verkündigen. Ja, und so mancher Amerikaner hat so eine Reise durch die USA noch nicht machen können. Das haben wir nicht auf einmal, sondern immer wieder sind wir dort dann gelandet. Ja, und dann Indien, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Südafrika, Kairo, also Ägypten, Nairobi, Kenia, Neuropa. Wir sind in England rumgereist, haben das Wort Gottes verkündigt, waren in Sarajevo, waren in Istanbul, in der Türkei. In Istanbul habe ich das Wort Gottes, habe ich über die Geistestaufe gesprochen. Da waren bestimmt noch mehr Länder, ne? Spanien, Holland. Okay, was will ich damit sagen? Ich brauchte einen Übersetzer, weil mein Englisch war nicht so, dass ich auf Englisch hätte predigen können. Und Thomas hat mich auf diesen Reisen und auch Karin übersetzt, bis Karin eines Tages dann ins Wasser geworfen wurde, bildlich gesprochen. Und sie musste dann auf Englisch in einer Gemeinde in Oklahoma predigen. Und das gelang ihr durch die Hilfe des Heiligen Geistes wunderbar. Und Karin dachte, das hat sie neulich hier erzählt, sie dachte, sie hätte Deutsch gesprochen. Ja, also, Zwischendurch gab es immer wieder Schläge, damit wir nicht stolz werden über all das, was wir machen konnten und dass wir auf den Teppich bleiben, im Geist, im Himmel, zur Rechten Gottes, im Bewusstsein bleiben, aber auf der anderen Seite doch Bodenhaftung, also Demut hier auf Erden beibehalten. So, und dann kam Corona und dann gab es die Trennung. Thomas wollte unbedingt dem Staat Genüge tun und alles mitmachen und hat sich dann impfen lassen, so wie ich mitbekommen habe. Ja, und die verließen er, nicht nur er, andere, die nicht einverstanden waren über meine Haltung, unsere Haltung hier in Bezug zu Corona und den Maßnahmen, haben die Gemeinde verlassen. Ja, und machen ihr eigenes Ding. Es ist nicht von Gott gewesen, dass sie diese Gemeinde verlassen haben. Und ich muss es nochmal sagen, das ist wichtig. Als es feststand, dass die gehen würden, hatte ich morgens vielleicht um 6 Uhr eine Vision und ich sah ein Krebsgeschwür. Und von oben kam eine Hand, Krebsgeschwür mit Metastasen. Und diese Hand nahm das Krebsgeschwür und zog es aus dem Leib heraus. Und ich hörte im Geist, wie Gott zu mir sagte, ich möchte nicht, dass du versuchst, irgendjemanden von denen, die jetzt rausgehen aus der Gemeinde, zurückzuhalten. Es ist von mir. Ich möchte nicht, dass die weiterhin in der Gemeinde sind. So, und daran habe ich mich gehalten. Wir als Gemeinde wurden operiert. Ja, wir sind das Krebsgeschwür losgeworden, um es mal so zu sagen. Aber eine Operation ist so oder so verletzend. Man wird verletzt, wenn man operiert wird. Und es war für mich und für viele in der Gemeinde nicht einfach, Menschen zu verlieren, mit denen wir Jahrzehnte zusammen gewesen waren. Und es ist wichtig, der Geist Gottes zeigte mir und sagte mir, auch anhand einer Bibelstelle, ich glaube in Jeremia steht das, dass ich mich nicht zu ihnen wenden soll, die sollen sich zu mir, die sollen sich zu uns wenden. Denn wir haben sie nicht rausgeschmissen, die sind rausgegangen und wir sollen ihnen nicht hinterherlaufen. Das ist, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Und von daher ist es wichtig, ich musste das sagen, um zu verstehen, meine Haltung zu verstehen. Wenn ich dran denke, tut es mir heute noch weh, aber ich habe vergeben und wenn Bitterkeit wieder hochkommen will, vergebe ich wieder. Aber Versöhnung ist eine andere Geschichte. Versöhnung. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also die Vergebung hat Jesus für uns Menschen ausgesprochen. Aber versöhnt zu werden mit dem Vater heißt doch nichts anderes als, ich nehme die Vergebung an und bitte um Vergebung und bekunde damit, dass ich mit dem Vater im Himmel versöhnt sein will. Ist das logisch? Die Vergebung für alle Menschen ist ausgesprochen, die Vergebung für alle Menschen ist da, aber versöhnt zu werden mit dem Vater kann nur geschehen, wenn die Vergebung angenommen wird. Und dann, dass Buße getan wird und Buße tun heißt doch nichts anderes als umzukehren, sich Gott wieder hinzuwenden. Und das hat er mir gesagt. Und wir sollen überhaupt nichts unternehmen, was die Gemeinschaft, die sich von uns getrennt hat, betrifft. Nichts unternehmen, es ist Gottes Sache. Sollen sie auch nicht versuchen zu gewinnen. Es ist Gottes Sache. Und wer dort war und kommt und hier dabei sein möchte, herzlich willkommen. Ja, es ist dann ist das Wort, sie sollen sich zu euch wenden, erfüllt. Herzlich willkommen. Halleluja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber es muss ja auch mal gesagt werden und vielleicht nochmal gesagt werden, weil immer wieder kommen Leute und sagen, versöhne dich doch mit denen. Vergebung, alles klar, die sollen gesegnet sein. Ah ja, über die Haltung von Elia, Gehorsam. Elia ist nicht dem Elisa nachgefolgt, um das hier zum Abschluss zu bringen, sondern Elisa, ach so, ich muss noch etwas sagen. Nachdem ich gläubig wurde an Jesus, hat Jesus zu mir gesagt, ich soll in Rinteln eine Gemeinde gründen. Und kurz bevor ich dabei war, überhaupt nicht mehr in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu kommen, sagte der Heilige Geist zu mir, das war 1990, wenn du jetzt nicht in die Gemeinschaft mit mir kommst, das heißt, wenn du jetzt nicht anfängst, mit mir zu reden, dann werde ich jemand anderen berufen und der wird dir dann zeigen, wozu ich dich berufen hatte. Du gehst nicht verloren, hat der Heilige Geist gesagt, wenn du nicht in Gemeinschaft mit mir kommst. Jesus hat dich gerettet, du wirst gerettet sein und bleiben, aber du kommst nicht in die Berufung, die ich dir gegeben habe. So, und dann fing ich an zu schwitzen und dann habe ich dem Heiligen Geist gesagt, ich rede mit dir. Und ich war durch. Ich war durch. Versteht ihr? Die Berufung ist mir von Jesus gegeben worden. Und weil ich in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gegangen bin, ist die Berufung nicht von mir genommen worden. Versteht ihr? Und von daher, Halleluja. Okay, ich rede da jetzt nicht weiter drüber. Elisa ist Elia nachgefolgt, der ist dem hinterhergelaufen. Und das erkennen wir daran, kurz bevor Elia gen Himmel fuhr, Elisa lief von Gilgal dem Elia hinterher nach Bethel und Elia sagte, bleib doch hier. Oh, der schon wieder, immer läuft er hinter mir her. Und als er in Bethel war, bleib hier, sagt er zu Elia und Elisa. Und Elisa sagte, nein, ich gehe mit dir, ich verlasse dich nicht. Und dann kam sie nach Jericho und Elia sagte, bleib doch hier, ihr sind doch Prophetenschüler, bleib hier, hier wird es dir gut gehen. Nein, nein, ich weiß, der Herr wird dich abholen, ich komme mit dir, ich lass nicht von dir, ich folge dir. Und dann ging es über den Jordan, Elia nahm seinen Prophetenmantel und schlug auf den Jordan und der Jordan teilte sich und er ging und trockenen Fußes hindurch und Elia sagt zu Elias, bleib doch hier. Nein, ich folge dir, ich gehe mit dir. Und dort am anderen Ufer fragte Elia plötzlich den Elisa, was wünschst du dir von mir? Und Elisa sagte, die doppelte Salbung. Du bist gesalbt, aber ich will das Doppelte von dem haben, was du hast. Und Elia sagte, du hast Schweres erbeten. Aber wenn ich gen Himmel auffahre und mein Mantel fällt herab und du fängst ihn auf, du nimmst ihn, dann ist dein Gebet erhört und du wirst die doppelte Salbung haben. Halleluja. Aber Elisa folgte dem immer. Und ich habe dann das Bild, meine Tochter hat, beide Töchter haben Hunde, und wir besuchen unsere Tochter öfter mal in Karlsruhe und der Hund immer hinter Janina her. Geht sie ins Bad, geht er hinterher. Was sie auch macht, der Hund guckt, er geht hinterher. Ihr wisst, warum ich keinen Hund habe. Aber ich wünsche mir doch, Du kennst mich gar nicht. Der die Arbeit macht. Der hilft. Also von daher, ja, war es, ich verstehe es bis heute nicht, warum ich, und ich verstehe es doch auf der anderen Seite, warum ich, der mir so geholfen hat, dass der plötzlich weg war. Ich verstehe es doch. Also jetzt soll nicht nur einer mir helfen, sondern ganz viele sollen mir helfen. Weil was er stirbt, das bringt Frucht. Ja, 30, 60, 100-fältig. Es wäre schön, wenn ich 100, nein, 30, 60, 100-fältig, wenn ich 100 Sekretäre hätte, wenn ich 100 von denen hätte, die so gearbeitet haben wie Thomas, dann würde diese Gemeinde hier nicht mehr existieren. Wieso sagst du sowas? Ich habe es nämlich auch verkehrt ausgedrückt. Würde dieses Gemeindezentrum nicht mehr. Es würde vielleicht Kinder für die Kinderarbeit hier da sein. Heilungszentrum. Aber wir würden hier eine Halle haben, wo 1.000, 2.000, 3.000 Leute reinpassen. Also es müssen Veränderungen geschehen. Und manche Veränderung tut arg weh. Ne? Es ist also nicht so, dass das an mir so einfach so vorbeigegangen ist, aber der Geist Gottes sagte konsequent zur Corona-Zeit, konsequent. Auch wenn ich es nur mit 4 bestanden habe, ich habe es bestanden. Halleluja. Elisa folgte Elia. Und Elia wurde der Ausbilder von Elisa. Das heißt, ein Ausbilder zu sein, hat es nicht so leicht. Weil da gibt es die unterschiedlichsten Charaktere. Er war auch Ausbilder für die anderen Prophetenschüler. Und meine, über die Jahre weiß ich so in etwa, wie ich dem und jenen zu begegnen habe. Und auch gewisse Dinge zu übersehen und nicht mit jeder Kleinigkeit zu kommen. Wisst ihr, manchmal wundere ich mich, da ploppt in mir was hoch und mir wird etwas gezeigt, was eigentlich gar nicht so schlimm war in meinen Augen. Und ich erkenne es als Sünde. Kennt ihr auch sowas? Es war doch gar nicht so schlimm. Und plötzlich weiß man, das war Sünde. Also der Heilige Geist wirkt. Und von daher bin ich hier wirklich guter Hoffnung. Der wirkt und spricht in dein Herz hinein. Und er führt zur Sündenerkenntnis. Er ist der beste Psychologe. Ich brauche keinen Psychologen, brauche keinen Psychiater. Ich habe Jesus, ich habe den Heiligen Geist und die kommen zur Zeit, wenn es angesagt ist und führen einen vor Augen, was man bekennen muss, was so unterschwellig immer gewirkt hat und einen die Kräfte mit verzerrt hat. Er weiß, was wann dran ist und dann ist man auch bereit, das vor Gott zuzugeben und es unter das Blut Jesu zu bringen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht super? Ich brauche nicht wöchentlich zum Psychologen, mich da auf irgendeine Couch legen und mich therapieren zu lassen. Der Heilige Geist, ja, ich mähe Rasen und dann erzählt er mir sowas. Ich liege gar nicht auf der Couch oder im Bett. Ne? Dann erzählt er mir sowas und ich tue Buße. Halleluja. Heiliger Geist, wir benötigen dich, wir brauchen dich. Du verwandelst uns in das Bild Jesu und du bringst hervor, was ans Licht kommen soll, was unter das Blut Jesu kommen soll. Ich danke dir, dass du in jedem von uns damit angefangen hast und du vollendest dein Werk. Du gestaltest uns in das Bild Jesu Christi und vollendest uns, ja, dass wir auch öffentlich sagen können, ja, zu den Menschen, wenn du mich siehst, dann siehst du Jesus. Das können wir heute unter uns sagen, weil wir uns nicht mehr nach dem Fleisch betrachten sollen. Ja, und ich danke dir, dass du zum Ziel kommst mit jedem von uns. Und so wirke du, dass das, was ich sagen konnte, in uns durch dich, Heiliger Geist, erklärt wird, vertieft wird, dass uns Offenbarung und Erkenntnis bringt. Offenbarung und Erkenntnis Jesu. Und so danke ich dir, ja, dass deine Hand auf uns ist und dass du uns Diener gesandt hast, Engel, dass sie uns beschützen, Engel der Versorgung, Engel, die von dir Heilung bringen, Engel, die uns stärken. Ich danke dir für deinen Segen, Vater, in Jesu Namen. Amen.